Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
So, liebe Leute, liebe Olli, lieber Hans, eine Woche später, alles wie gehabt, gleiches Büro, gleiche Besetzung bei euch, aber auch bei uns. Stachy ist wieder da.
Täglich grüßt das Murmeltier,
ja,
ne?
Ja, täglich grüßt Roland Garros vor allem. Mann, oh Mann, wieder habe ich es nicht geschafft, weil das Turnier immer noch läuft und wir produzieren hier natürlich fleißig vor uns hin. Aber Stachy, jetzt kommt ein großer Auftritt. Mhm. Was sagt dir Vestenbergs Kreuth?
Das sagt mir, das war eine klasse Mannschaft, weil eigentlich war damals klar, dass die Bayern keine Chance hatten, weil ich glaube, von der Besetzung her war Bayern ja, das war ja nicht erstligareif, ne? Da waren ja kaum bekannte Namen, finde ich.
Nee, ich glaube, da war wahrscheinlich Lothar Matthäus und Oliver Kahn dabei. Ja, aber
Scholl und solche Leute, ne?
Ja,
also, dass die keine Chance hatten, war für mich damals, hätte man wissen müssen.
Hätte man wissen müssen, ja. Sag mal, kennst du ein paar gute Fußballer, die auch ganz gut Tennis spielen oder andersrum, ein Tennisspieler, der mit dem Ball umgehen kann, also mit dem Fußball?
Ja, schon. Also Tennisspieler gibt es viel, die gut kicken. Ne? Der Kollege Murray hatte mal ein Angebot von den Glasgow Rangers. Roger Federer war wirklich ein richtig guter Kicker. Ja, jetzt bist du wieder froh.
Pass auf. Ich weiß. Ja, was ist jetzt freuen sich Olli und Hans besonders, weil ich den Namen nicht untergebracht habe heute. Und normalerweise schaffe ich es zuverlässig, in jeder Fußballfolge Federer unterzubringen.
Ist das so?
Heute hast du es gemacht. Ja. Danke.
Und er hat sich für Tennis entschieden, weil er gesagt hat, ich habe keine Lust auf 10 andere angewiesen zu sein. Deswegen mache ich meinen eigenen Sport. Aber klar, Nadal ist auch einer, der unfassbar kicken kann, der manchmal so Tricks mit dem Tennisball macht. Naja, und umgekehrt Fußballer, du weißt, die Bayern, ne? Also Müller und so, die spielen ganz gerne Tennis. Neuer spielt, also da gibt es etliche Kicker, die übrigens auch in Trainingslagern immer ganz gerne auch mal den Tennisschläger schwingen. Gibt's schon.
Kann es sein, dass es einen Bundesligaspieler gibt, der so ähnlich heißt wie du, der auch mit dem Tennisball umgehen kann?
Das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wer soll das sein? Wen meinst du jetzt?
Wir werden mal bei Mainz nachfragen, ob Anton Stach schon mal Tennisball gesehen hat.
Ja, der konnte ein bisschen. Ja, der war echt ganz talentiert. Also er war in der Jugend, glaube ich, Top 10 oder so, aber hat sich dann auch, der hat sich für einen Mannschaftssport entschieden. Also nicht wie Federer, aber er hat auch nicht ganz so gut gespielt wie Federer.
Dann wäre ich vielleicht ein Riesenfan geworden, dann würde ich ihm jetzt hinterherreisen. Tue ich vielleicht bei Mainz auch noch irgendwann.
Ja, okay, alles klar. Ja, du, dann gehen wir wieder an die Arbeit.
So machen wir das. Ne? Stachy, mein Lieber, vielen Dank. Und jetzt geht's Richtung Vestenbergs Kreuth mit Olli und Hans.
Und da pfeift Markus Merk dieses Spiel ab. Das darf nicht wahr sein. Der TSV Vestenbergs Kreuth aus Mittelfranken, ein 350-Seelendörfchen, besiegt den großen FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der TSV Vestenbergs Kreuth, ich sage es betont ganz langsam.
Der TSV Vestenbergs Kreuth.
Sag es ganz langsam.
Bellariti fürs ZDF, sicherlich auch für ihn ein ganz besonderer Kommentator im Moment. Mhm. Ich glaube, dieser Name ist seit dem 14. August 1994 auf der deutschen Fußballkarte angekommen. Steht wie so ein Synonym eigentlich für Pokalsensation.
Genau wie der Name Mario Harter eigentlich quasi jahrelang nicht aus diesem Podcast wegzudenken war. Aber wenn die Kollegen drüben bei Eurosport so weitermachen, dann müssen die uns Ablöse bezahlen, ne?
Ja, aber man hört den beiden auch gerne zu.
Ach, total gerne.
Also
total
Matthias Stach, ganz liebe Grüße. Ja. Vielen Dank auch für die Einordnung, auch den kurzen Ausflug in die Tenniswelt, dass sein Sohnemann...
Und das hat Mario geärgert, dass sie da so viel über Tennis geredet haben.
Ja, absolut, ja. Also dass endlich mal Matthias Stach Roger Federer unterbringt bei Nachholspiel, das ist natürlich für uns auch was ganz Besonderes. Anton Stach wäre, glaube ich, mit seiner Größe ein richtiges Aufschlagmonster.
Ja, ich finde das toll, wie sein Vater gerade dann so sagte, ja, Top Ten oder so. Also ich glaube, also er ist ja nicht nur ein sehr, sehr guter Tenniskommentator, sondern war auch selber ein sehr guter Tennisspieler. Hat, glaube ich, Bundesliga selber gespielt, ist, wenn mich nicht alles täuscht, Journalisten-, Welt- und Europameister. Also ein wirklich sehr guter Tennisspieler. Und ich glaube, er hätte es auch ganz gerne gesehen, wenn sein Sohn auch Tennisspieler geworden wäre. Aber so, mein Gott. Ich meine, Anton Stach mittlerweile auch Nationalspieler.
Absolut.
Ist schon wirklich eine sehr, sehr sportbegabte und sportbegeisterte Familie.
begabt und begeistert sind, wir zwei auch. Ich bin sehr gespannt, wie wir das heute zu zweit ohne Mario hinbekommen. Also, das
haben wir aber letzte Woche auch schon einigermaßen gut hinbekommen, finde ich.
Das stimmt, aber es fällt schon auf, dass keiner von uns so oft im Stadion war wie Mario. Also diese Referenzen sind schon etwas, was natürlich hier am Ende auch diesen Fußball-Podcast auch so ein bisschen mit auszeichnet. Aber hey, wir haben dafür heute einen richtig tollen Zeitzeugen.
Stimmt.
Denn wenn wir über Westenbergs Kreuz sprechen und die Pokalsensation gegen die Bayern, dann sprechen wir am Ende von einem Tor, das den Unterschied gemacht hat. Und wir haben den Torschützen gleich am Nachholspieltelefon, der bis heute natürlich mit diesem Treffer verbunden wird und sicherlich schon 50.000 Interviewanfragen angenommen hat. Und zum Glück auch nochmal unsere, denn wir reden mit Roland Stein.
Das freut mich sehr, denn ich muss zugeben, als du vor ein paar Wochen gesagt hast, Mensch, wie sieht's aus, irgendwann mal dieses Thema, da habe ich gedacht, ja klar, Harry Koch. Weil dieses Spiel, diese Mannschaft verbinde ich immer mit Harry Koch, der ja später mit Kaiserslautern noch Meister geworden ist. Und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass Harry Koch dieses Tor erzielt hat. Mhm. Bis du dann sagtest, oh, ich habe den Gast für diese Folge. Und dann dachte ich so, ja, jetzt sagt er den Namen. Und dann sagtest du, Roland Stein. Ja. Da dachte ich, hä, Moment, hat sich Harry Koch umgenannt? Wie?
Ich glaube, beide hatten damals so einen ähnlichen Schnürriss.
Ein Schnurrbart, ja.
Schnurrbart, aber Roland Stein hatte weniger Locken als Harry Koch.
Niemand hatte mehr Locken als Harry
aber
Koch.
Aber im Verlauf der Folge wird noch ein weiterer Name fallen, der auf jeden Fall über dieses Spiel hinaus auch große Karriere gemacht hat, mehr auf der Trainerbank.
Jetzt bin ich gespannt.
Und darauf gehen wir dann später ein, wenn wir uns die Aufstellung anschauen. Erstmal die Frage an dich, bevor wir gleich mit Roland dieses Märchen wirklich im Detail nacherzählen. Mhm. Kannst du dich an irgendeine Dortmund-Pokalblamage erinnern?
Hans, ich habe gerade jetzt, es ist jetzt ja schon wirklich zwei Wochen her, die vergebene, vergeigte Meisterschaft des BVB. Ich war jetzt eigentlich so langsam wieder die Wunden heilen und jetzt kommst du wieder mit irgendwelchen... Ja, also es gab auf jeden Fall viele Erfolgsfans, vergessen das vielleicht, aber vor diesen... Jubeljahren, nenne ich sie jetzt mal, unter Jürgen Klopp, gab es einige Blamagen. Ich kann mich erinnern, gegen Eintracht Trier ist der BVB mal ausgeschieden. Eintracht Trier sowieso gutes Pokalteam, hat auch mal Schalke besiegt. Dortmund ist, ich habe jetzt leider gerade gar nicht so den einen Gegner, so wie Westenbergs Greuther eben bei den Bayern. Aber ja, es gab so zwischen meinem, ich würde behaupten, 16. und 23. Lebensjahr gab es mindestens jedes zweite Jahr irgendeine Blamage. Ich weiß, einmal sind wir, sage ich schon, ne? In Osnabrück rausgekommen.
Aber schön, dass du das noch sagst.
In der, an der Bremer Brücke, VfL Osnabrück, ja jetzt in die zweite Liga aufgestiegen und damals wirklich, gab es nicht sogar ein Fallrückzieher-Tor eines Osnabrückers gegen den BVB. Das müsste so Thomas Doll, Jürgen Röber, Michael Skibbe so die Zeit gewesen sein. Bernd Kraus, oh Gott, dunkle Zeiten.
Christian Wörns.
Oh, jetzt übertreibe aber mal nicht. War, glaub ich, immer überragend gespielt.
Ja.
Nee, aber ja, ich will sagen, ja, jede Mannschaft, auch deine Werderaner, schaffen es immer mal wieder, sich zum Affen zu machen in der ersten oder zweiten Pokalrunde. Dann auf dem Dorf, wie die Bayern eben, in Westenbergskreuth.
Gutes Stichwort, denn Werder hatte auf jeden Fall auch einige Ausrutscher in der ersten Pokalrunde, so auch in der Saison 94-95, denn am Tag zuvor, vor der Pokalsensation von Westenbergskreuth, war Werder gegen die Bayern-Amateure ausgeschieden.
Aber wir haben letzte Woche doch noch über die Amateure von Hertha geredet und da haben die Bayern-Amateure Werder rausgekickt.
Genau, und deshalb war natürlich irgendwo im Bereich Bayern...
War Mario da im Stadion? Das können wir Ihnen jetzt sagen.
Ja, Grünwalder Stadion hätte durchaus sein können. Ja, und damals eben Leute wie Alexander Zickler bei den Amateuren im Kader. Am nächsten Tag dann das andere Bild, also die FC Bayern Profis gegen den vermeintlichen Amateurverein. Ausgangslage... Bei den Bayern amtierender Meister, hatten sich vor der Saison mit Giovanni Trapattoni, den vielleicht damals besten Trainer der Welt, auch geangelt. Mit einer großen Erwartungshaltung. Unter anderem kam Oliver Kahn neu ins Team und wir hatten ihn hier vor ein paar Wochen, Jean-Pierre Popper.
Ah, und dann kommt der gleiche. Meistens ist es ja so, dass die erste Pokalrunde ja noch vor der ersten Bundesliga-Partie ist und dann kommst du als Jean-Pierre Papin, der Champions-League-Sieger ist, wie wir ja jetzt wissen, und der wirklich einiges, vor allem in Frankreich, abgeräumt hat, und dann spielst du auf dem Dorf und denkst, ah komm her, hier, kleines Testspiel gegen Paulaner in France oder so.
Ja.
Und dann kriegst du, ja, oh weia, ey.
So, dann hast du in der Startelf in diesem Spiel Größen wie Lothar Matthäus, Mehmet Scholl, Didi Hamann, Christian Erlinger, Weltmeister Jorginho war auch noch Teil der Truppe.
Das ist ja krass.
So, und bei Westenbergs Kreuth.
Ja, jetzt kommst du aber. Harry Koch, Roland Stein und dann hört's auf in meinem Kopf.
Ja, und vor allem am Nachmittag gab's bei denen noch ganz gemütlich Kaffee und Kuchen. Das hatte, jetzt kommt, das hatte Tradition vor großen Fußballabenden. Es war, glaube ich, der größte Fußballabend, den sich dieser Verein hätte vorstellen können. Und trotzdem gab's ein gemütliches Kaffeekränzchen. Mhm. Und wenn ich mir das so durchlese, denke ich mir, es ist ja eigentlich schon fast eine eigene Folge wert.
Ja.
Was ist davor passiert? So grundsätzlich, wenn du jetzt über große Finals sprichst oder über große Tore, wie haben sich Mannschaften eingestimmt, vorbereitet?
Ich erinnere mich an das war in der Pirlo-Legendenfolge, haben wir darüber gesprochen, dass Andrea Pirlo vor dem Finale 2006 ja PlayStation gespielt hat, wo wir damals noch gedacht haben, hey, Andrea Pirlo spielt doch nicht, der geht höchstens irgendwie Weintrauben treten, aber doch nicht PlayStation spielen, aber vielleicht braucht er das, um runterzukommen. Toni Kroos zum Beispiel macht ja jedes Mal vor jedem Spiel Mittagsschlaf. Das finde ich verrückt, wenn du so Rituale hast, denn stell dir mal vor, es klappt sowas mal nicht, dann bist du sofort abergläubisch und hast vielleicht sogar Angst, wer weiß. Zum Glück hatten die Westenbergs Kräuter Kaffee und Kuchen.
Und das Ganze serviert von Trainer Paul Hesselbach, der nicht nur Kaffee und Kuchen dabei hatte, sondern auch die Aufstellung. Kann man sich vorstellen, war natürlich für alle sehr aufregend. Wer darf gegen Matthäus und Co. anfangen? Ich lese jetzt mal alle Namen vor und wie ich eben schon angedeutet habe, wir schauen mal, wo es dann bei dir klingelt. Also Mario müsste jetzt natürlich, wenn er hier wäre, hätte er wahrscheinlich, weil es ja auch so einen regionalen Bezug so ein bisschen hat, also vielleicht hat er da im südlichen Fußballraum.
Verwandtschaft oder was?
Weiß ich nicht, ja, vielleicht den einen oder anderen Namen schon mal gehört. Also im Tor haben wir Ralf Scherbaum. Dann klingt Harry Koch in der Abwehr.
Ja.
Der ist schon gefallen, der Name. Bernd Lunz. Jetzt kommt der zweite große, berühmte Name. Frank Schmidt.
Nein. Der Heidenheim-Trainer.
Frank Schmidt.
Der neue Bundesliga-Coach.
So ist es. Der jetzt nach dieser ganzen Aufstiegsfeier so sympathisch, nochmal mehr sympathisch geworden ist, weil
wenn das überhaupt möglich gewesen ist. Er war ja vorher schon.
So ist es ja. Aber das hat
der
mich auch
hat mal außerhalb
gewundert.
Von Heidenheim gewohnt. Ja. Guck an.
Dann haben wir Werner Pfeiffer, Bernd Sandl, Roland Stein, mit dem wir gleich telefonieren, Jochen Weigel. Da habe ich Idiot erstmal geschaut. Kann heute der Vater sein von Julian Weigel? Julian?
Ja. Aber war er nicht.
Nee, war nicht. Ja, okay. Dann haben wir Harald Ebner, Wolfgang Hüttner und Rainer Wirsching. Rainer Wirsching, sei betont, der wird im Laufe der Folge auch nochmal zu Wort kommen. Ich sag mal so, der Rainer, der war schon selbstbewusst.
Das klingt so ein bisschen, als wenn du gerade das Telefonbuch der Gemeinde Westenbergs-Gereuth einfach nur von oben nach unten runtergegangen bist. Weil bis auf die 2-3, also Harry Koch und Frank Schmidt jetzt vor allem, ja, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass irgendjemand danach nochmal, außer Roland Stein bei uns heute, irgendwie in Erscheinung getreten ist.
Man kann schon sagen, dass diese Truppe für die größte Sensation im deutschen Fußball gesorgt hat. Also zumindest eine der größten Sensationen, vielleicht damals auch die größte. Trainer Paul Hesselbach war nach Abpfiff im Rausch der Emotionen eine Einordnung, aber fast wichtiger als der Sieg.
Heute ist der Traum in Erfüllung gegangen. Und die Mannschaft hat, wenn man gesehen hat, hier das auch verdient, hat aufopferungsvoll gearbeitet. Man kann hier nur ein großes Kompliment machen.
Ja, dann sagt man immer, die Amateure haben dann die große Chance gegen die Profis zu gewinnen. Nun muss man aber auch sagen, ihre Mannschaft besteht ja nun nicht aus reinen Amateuren. Das sind ja nun auch schon fast Profis.
Nee, da muss ich jetzt schon widersprechen. Wir sind wirklich noch eine reine Amateurmannschaft. Wir arbeiten den ganzen Tag und trainieren in der Woche 3 bis 4 Mal. Und darum kann man nicht sagen, dass wir Profis sind. Wir haben erfahrene Leute, aber keine Profis.
Ah, das Fränkische.
Ja, jetzt bloß nicht hier.
Aber jetzt hier nicht,
so,
mach mir nicht
auf Augenhöhe, ne?
Ja, ja, mach mir hier nicht mein Märchen kaputt, mein Freund.
Also der Torschütze Roland war damals 21 und wohnte auf dem ausgebauten Dachboden seiner Eltern.
Ach, wie gut.
So viel mal zur Einordnung.
Ob er da unter am Dach Bayern-Poster kleben hatte?
Das können wir ihn gleich fragen. Aber er hat auf jeden Fall auch nebenher gearbeitet als Betriebsschlosser beim Hauptsponsor. Zum Thema Berufe vor dem Fußball, beziehungsweise zum Thema Berufe während des Fußballs. Also da gab es ja auch früher sehr viele, die sich noch ein bisschen was dazu verdient haben. Ich sag mal so, um jetzt die Brücke zu den Bayern zu schlagen, auch da hat ein gelernter Raumausstatter auf dem Feld gestanden, der 1990 der beste Spieler der Welt war, Weltmeister und auch immer dafür bekannt war, dass er ja sehr offen und auch sehr geradeaus nach Niederlagen gesprochen hat. Jetzt am Mikrofon von Dieter Kürten hatte Lothar Matthäus auch einen guten Hals.
Ja, wenn es um was geht, sind wir nicht da. Es war in der letzten Saison totalweise so, hätten wir beinahe die Meisterschaft verspielt. Und heute haben wir ganz sicher Vestenbergskreuth nicht unterschätzt. Sie haben einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Wir haben gut gearbeitet, viele Spiele gehabt, gute Resultate erzielt, gegen Barcelona 3-0 gewonnen, aber es zählt im Pokal nicht. Und das Gesetz hat sich mal bewahrheitet heute wieder, dass es im Pokal immer wieder Überraschungen gibt. Gestern unsere Amateure gegen Bremen, heute Vestenbergskreuth gegen uns. Ja, ich glaube, es werden harte Worte fallen in der Kabine bzw. in den nächsten Tagen.
Stellt Lothar Matthäus da die Mentalitätsfrage? Man weiß es nicht, ne?
Ja, vor allem harte Worte gefallen. Also ist ja ein bekannter Grund, warum Trapattoni es bei den Bayern auch nicht so lange gehalten hat.
Beim ersten Mal, ne? War ja zweimal insgesamt.
So ist es, aber die sprachlichen Probleme. Also ich glaube schon, dass Matthäus...
Wir sind jetzt bei Trapattoni, oder?
Ja, ja, genau. Okay. Ich glaube schon, dass Matthäus als Kapitän wahrscheinlich sehr viel auch übersetzen konnte. Er hat ja lange auch bei Inter Mailand gespielt. Aber es war natürlich überhaupt nicht das, was sich der große FC Bayern vorgestellt hatte. Dummerweise hatte man zuvor auch noch den Supercup verloren gegen Werder Bremen. Man kann sagen, der FC Hollywood hat da so ein bisschen Gestalt angenommen. Jetzt wollen wir aber ins Spiel eintauchen. Der Regionalligist war einer der erfolgreichsten Amateurvereine Bayerns. So viel ist auch zu sagen, was das Thema Einordnung angeht. Spielte zu Hause auf dem Schwallenberg in der Regel vor 4.000 bis 5.000 Zuschauern.
Oh, nicht wenig.
Das Pokalspiel gegen die Bayern wurde dann natürlich verlegt aufgrund der Größe des Spiels und zwar in das rund 50 Kilometer entfernte Frankenstadion in Nürnberg. Und auf einmal waren da über 24.000 Zuschauer.
Ui.
Und mit dem ZDF nochmal 7,5 Millionen vor der Glotze.
Ach krass, das macht, also um jetzt apropos ZDF Markus Lanz zu zitieren, das macht ja auch was mit einem. Also da bin ich gespannt, was Roland gleich sagt, wenn du als Amateur in dieses Stadion einläufst, nicht nur, dass da sechsmal so viele Zuschauer sind wie sonst, sondern auch, das alles ist ja größer. Nürnberg ist ja schon eine große Schüssel. Das erdrückt einen ja vielleicht sogar, ne? Da bist du ja ganz klein drin, im wahrsten Sinne. Also, und dann auch noch gegenüberstehen irgendwie, ja, Matthäus und Jorginho, dass du da so bei dir bleibst, das ist schon eine Kunst.
Ja, um auch das sich wirklich mal vor Augen zu führen, also wir haben Roland Stein, Mittelfeldspieler, Betriebsschlosser. Dann haben wir seinen Gegenspieler Jorginho, Weltmeister, der ihn auch anfangs tunnelte und vor dem er natürlich auch einen Heidenrespekt hatte. Mhm. Aber in der 43. Minute orientiert sich Roland Stein am kurzen Pfosten.
Bernd Lunz, Werner Pfeiffer gegen Hamann. Er sieht den Vorteil, Markus Merck. Und da ist das Tor, da ist das Tor. In der 43. Spielminute 1:0 für Vestenbergskreuth. Es war Roland Stein.
Er hat Olli Kahn mit Köpfchen überwunden, einen kleinen Verein auf die Deutschlandkarte gezaubert und es mit seinen Teamkollegen geschafft, dass jeder Bayern-Fan bei Vestenbergskreuth immer noch zusammenzuckt. Hallo Roland Stein.
Ja, hallo zusammen.
Roland, die Süddeutsche Zeitung hat vor ein paar Jahren über dich geschrieben, dass du diesen Moment des Erfolgs, als du die Arme zum Jubeln hochreißt und Olli Kahn fassungslos ins Leere schaut, immer noch als Hintergrundbild auf deinem Smartphone hast. Hat sich daran etwas geändert?
Nee, da hat sich noch nichts geändert. Das hat sich so etabliert bei mir, keine Ahnung. Es kommen doch immer wieder mal Personen immer noch auf mich zu. Und dann ist es immer ganz nützlich, das denen so dann zeigen zu können.
Roland, warum wird dir denn nicht langweilig, über dein Tor von damals zu erzählen?
In meinem Bereich, wo ich jetzt gespielt habe, war das natürlich schon mein größter Erfolg, wo ich damals gefeiert habe. Und natürlich ist es dann schon schön, wenn man da immer drauf mal angesprochen wird.
Nun ist ja der große FC Bayern da wirklich mit Weltstars angereist. Ich kenne das immer so, wenn der DFB-Pokal dann anfängt, erste Runde, zweite Runde und dann sind kleinere Teams dabei, dann sagen ganz oft Trainer oder Präsidenten, dass die sich kaum retten konnten vor Angeboten, dass ganz viele Spieler dahin wechseln wollen, weil sie einmal gegen so ein großes Team spielen wollen. War das bei euch damals ähnlich, dass es da auf einmal Spieler aus der Region gab, die nach Vestenbergskreuth wechseln wollten?
Ja, bestimmt hat es da einige Anfragen gegeben, aber ich sag mal, wir haben da eine Mannschaft gehabt, die war schon gewachsen. Wir waren da schon 3 Jahre zusammen in dem Team, sind vereinzelt immer Verschreibungen dazugekommen. Aber jetzt hat das so speziell einer extra dazu verpflichtet worden ist, das war eigentlich nicht der Fall.
Lass uns mal über das Team sprechen. Also Harry Koch, später noch Meister geworden mit Kaiserslautern, hat eine tolle Karriere hingelegt als Spieler. Frank Schmidt, aktuell wahrscheinlich der beliebteste Trainer in Deutschland, weil er sich nach dem Aufstieg mit Heidenheim wirklich sehr sympathisch, sehr sportlich auch gezeigt hat. Wie würdest du denn diese Truppe von damals beschreiben?
Ja, ich sag mal, die Truppe war schon auf jeden Fall eine Mannschaft, die wo im zweiten Liga-Bereich schon mitspielen hat können. Wir waren ja da auf dem Sprung dann aufzusteigen, haben es leider nicht geschafft. Aber es waren schon etliche Spieler dann dabei, die wo dann später auch noch höherklassig gespielt haben. Also es war schon wirklich ein starkes Team.
Dann springen wir mal mit dir gemeinsam ins Stadion, ins Spiel. Also ich stelle mir so vor, wenn ich jetzt sonst so vor eher weniger Zuschauern spiele und auf einmal dann durch den Spielertunnel laufe, in das Stadion reingehe, wie war das für dich? Also pure Gänsehaut, Aufregung oder warst du im Tunnel? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, natürlich ist man da aufgeregt. Wir haben ja damals im Frankenstadion gespielt. Und das war ja für uns ja jetzt auch nicht normal, dass wir in so große Stadion spielen. Vor allem daran auch, glaube ich, fast 28.000 Zuschauer drin waren. Es war eine Riesenstimmung da drin. Da ist man natürlich angespannt und aber auch positiv gepusht dadurch. Ne? Also das hat schon viel auch ausgemacht, denke ich.
Und du hattest einen ganz besonderen Gegenspieler, nämlich Weltmeister Jorginho. Wie ist das so, Zweikampf mit dem Weltmeister?
Ja, ich sag mal, am Anfang hat man natürlich Respekt davor und es geht ja ein bisschen vorsichtiger drauf zu. Haben natürlich auch mal einen Beinschuss so hingekriegt, aber im Laufe des Spiels wächst man da mit seiner Aufgabe und durch die ganze Euphorie, wo man da war, dann hat man da nicht mehr groß drüber nachgedacht, ob das jetzt so ein Weltklasse-Fußballerspieler ist oder nicht. Ne? Ja.
Hat man während des Spiels, bei Jorginho vielleicht nicht, weil der konnte in dem Moment natürlich kein Deutsch, den hat man da jetzt nicht verstanden, aber habt ihr während des Spiels irgendwie mitbekommen, dass die nervös wurden, die Bayern, dass die vielleicht auch untereinander miteinander geredet haben, so nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein?
Ja, natürlich waren die dann gefrustet und haben sich gegenseitig da angestachelt und wollten versuchen, das Spiel unbedingt noch zu drehen und zu gewinnen. Aber das ist halt oftmals im Fußball dann so, wenn man da mit aller Gewalt versucht und der Gegner hält da wirklich dagegen, dann hat es natürlich in Frust aus und geht dann vielleicht oftmals ins Negative. Ne? Und das war dann, glaube ich, auch bei den Bayern der Fall. Ne?
Die 43. Minute, das ist sicherlich, also die Zahl 4 und 3 hast du dir wahrscheinlich, also viele würden sich wahrscheinlich auf den Oberschenkel oder auf den Unterarm tätowieren.
Ja, glaube ich nur nicht.
Aber nimm uns mal mit, wie dieses Tor entstanden ist, beziehungsweise was war so dein Instinkt? Also man muss ja schon sagen, dass der Schiedsrichter Dr. Markus Merk euch den Vorteil gibt, also er lässt weiterlaufen. Ich glaube, damit haben die Bayern nicht wirklich gerechnet, oder?
Ja, ich sag mal, das war eine Situation, war ein bisschen härter der Zweikampf und der Ball rollt dann Richtung Außenlinie zur Eckfahne und der Wolfgang Hübner checkt es halt am schnellsten und sprintet dahin. Und ich natürlich instinktiv, ich habe linke Außenbahn gespielt, laufe dann rein und versuche vor. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, also Lothar Matthäus oder so, vorne reinzukommen und er flankt halt da und ich bin halt den Anschritt dann schneller und komme dann mit dem Kopf am Ball und dann war der Ball im Dogling, ja, und jeder hat halt irgendwo dran geschaut, ja.
Also Roland, also dir zuzuhören, das ist, als wäre es das Normalste der Welt, das ist wirklich ja, gut.
Der
also,
eine Weltmeister.
Ja, ich glaube, das war Lothar Matthäus, der da rumgelaufen ist.
Natürlich ist schon ein paar auch her, da kann ich jetzt nicht mehr genau dran erinnern, wer jetzt da mit bei mir dran war. Das sind halt einfach so instinktive Situationen, wo man dann so reagiert und ja, hat funktioniert und das war wichtig.
Es gab ja noch eine Riesenchance durch Papin, die dann wirklich so vor der Linie noch spektakulär geklärt wurde. Aber grundsätzlich habt ihr, also man muss sich das ja nur vorstellen, die Bayern liegen zurück und jeder weiß, wer gegen die Bayern führt. Das werden sehr, sehr lange 45 Minuten. Und ihr wart trotzdem so abgeklärt, auf dem Platz, aber auch in den Interviews danach. Woher kam denn dieses Selbstvertrauen bei euch?
Ja, wie gesagt, wir waren eine gestandene Truppe. Es waren etliche erfahrene Spieler mit Rainer Wirsching, Bernhard Pfeuffer, Harald Ebner, die einfach schon so auch viel Erfahrung gehabt haben und mit der Situation auch gut umgehen haben können. Auch hinten drin dann Abwehr, Frank Schmidt, Harry Koch, Bernd Lunz. Das war einfach eine Bank und da haben wir sich Vertrauen verlassen können und das hat uns dann das Selbstvertrauen auch gegeben irgendwo. Ne?
Jetzt war das Spiel an einem Sonntag und du hast ja noch einen normalen Beruf gehabt. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass du nach dem Spiel brav um 10 ins Bett gegangen bist, oder?
Nee, das sind wir nicht. Wir sind dann spontan in Nürnberg in der Kneipe zum Feiern gegangen, haben ein bisschen was gegessen und ein paar Bier getrunken. Und ist natürlich ein bisschen später geworden, der Abend. Am nächsten Tag hätte ich dann arbeiten müssen, aber ich habe dann gleich abends unseren Präsidenten, den Helmut Hack, der war auch mein Chef mehr oder weniger, habe ich dann darauf angesprochen, wie es ausschaut, ob ich jetzt früh zu Hause bleiben kann. Und dann hat er gesagt, ja, freilich kein Problem, bleib wohl daheim. Aber da war nicht viel mit früh zu Hause bleiben, weil ich habe dann noch bei meinen Eltern drin gewohnt. Und da haben um 7:30 oder 7 Uhr schon das Telefon geklingelt, Zeitung, Fernsehen, jeder wollte mich natürlich irgendwo ans Mikrofon oder vor die Kamera bekommen und dann habe ich früh nicht so richtig ausschlafen können. Genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen, mit Augenringen und wahrscheinlich etwas tieferer Stimme dann die ersten Interviews noch geben. Ihr wart ja kein einmaliges Pokalwunder. Ihr habt ja auch in der zweiten Runde dann bei euch am Schwallenberg dann wiederum vor 3200 Zuschauern Zweitligist FC Homburg mit 5:1 vom Platz gefegt. Genau. Jetzt mal Hand aufs Herz, Roland. Habt ihr irgendwann mal so an Berlin gedacht, dass man irgendwie jetzt komplett durch den Pokal durchmarschiert?
Natürlich denkt man ja dann drüber nach, weil ich sag mal, wenn man den FC Bayern schlagen kann, ne, dann wo soll es da noch hingehen?
Schnell nochmal eine Pokalprämie rausgehandelt.
Genau.
Roland, haben sich denn, weil du jetzt auch sagst, am nächsten Tag haben dann irgendwie Zeitungen und Fernsehsender geklingelt, haben denn auch Vereine bei dem einen oder anderen von euch angeklingelt und gesagt, also wegen dieses Spiels, also quasi Scouting am Fernseher?
Ja, klar. Ich meine, die DFB-Pokal ist natürlich, oder die erste Runde ist immer Anfang der Saison. Ist natürlich immer jetzt nicht gerade die Zeit, wo man dann über einen Wechsel nachdenkt, aber man wird dann natürlich beobachtet, wie sich das in das ganze Jahr über dann weiter verläuft und verhält. Und es sind ja damals wie Harry Koch, Jochen Weigel, ich weiß nicht, wer nur dabei war, Frank Schmidt ist ja dann auch gewechselt. Und freilich ist man da in Beobachtung.
In der Pokalrunde seid ihr ja dann nach dem Sieg gegen Homburg, gegen Wolfsburg ausgeschieden, den späteren Finalisten auch. Wolfsburg damals noch Zweitligist. Genau. Das Ganze im Elfmeterschießen. Du selbst, Roland, warst gar nicht im Kader. Woran lag das?
Ich war da leider nicht dabei, weil ich war schon gegen Homburg nicht dabei. Ich habe mich da verletzt gehabt. Und deswegen habe ich die Pokalspiele da leider nicht mitmachen können. Das war ein bisschen schade.
Es hat sich ja für dich persönlich, aber auch für den Verein nach dieser Pokalsensation viel verändert. Also es wurde erstmal die Fusion von Helmut Hack durchgeführt, also Vestenbergs Greuth und die Spielvereinigung Fürth fusionierten dann zur Spielvereinigung Greuther Fürth.
Genau.
Dann hast du wiederum deinen Beruf auch wechseln müssen, weil dein Vater ist verstorben und du hast dann den Hof übernommen, ich glaube mit deinem Bruder zusammen, und warst auf einmal dann in der Schweinezucht. So, also das ist ja für dich wahrscheinlich ja auch erstmal ein völliger krasser Wechsel gewesen, oder?
Ja klar, ich meine, ich bin ja auf dem Hof groß geworden, also für mich war das jetzt nicht Neuland oder so, sondern wir haben schon immer so Landwirtschaft betrieben mit ein paar Schweine und was man so hat gehabt, mehr oder weniger. Und mein Vater hat damals das Ganze vergrößert und Aussiedler aufgebaut und ich war halt der Fußballer und war dann nicht mit dabei. Und damals, wo er dann gestorben ist, da war ich in Burghausen. Da war dann die Überlegung, wie geht es jetzt weiter sportlich. Und für mich war es jetzt dann eigentlich keine Überlegung, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt der Typ und ziehe meinen Fußball weiter durch, sondern für mich war klar, dass ich da nach Hause gehe und da vor allem meine Familie unterstütze. Ne? Wollte es natürlich mit Fußball auch weiterhin verbinden, bin ja dann nach Schweinfurt gewechselt. Das war dann auch zweite Liga. Aber das Ganze war dann schwer zu vereinbaren. Da war der Zeitaufwand natürlich, ich war dann bloß noch unterwegs am Hof und im Auto Richtung Schweinfurt zum Fußballtraining und Spielen. Und das Ganze hat dann so nicht mehr funktioniert.
Ja, vom Schweinestall zum FC Schweinfurt. Das ist.
Ja, genau.
Ne? Also kann man sich heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Aber auch sehr beeindruckend, dass du dann auch gerade beruflich, familiär, dann auch so viel, ja, diese ganzen Wechsel eben auch gut angepackt hast. Wie ist denn das Verhältnis heute zum TSV Vestenbergskreuth? Denn es gibt ja den Verein wieder seit 2007. Also wir hatten zuvor die Fusion, jetzt gibt es wieder eine eigene Mannschaft. Du bist mit einem Stein, Gedenkstein, ist die gesamte Truppe verewigt vom Vereinsgebäude, aber bist du noch irgendwie, also guckst du dir am Wochenende noch die Ergebnisse an? Gibt es noch eine Verbindung zu alten Kollegen?
Muss ich ehrlich sagen, hat sich total aufgelöst, nach Festungsfreude die Verbindung, weil jetzt da speziell kein Freund oder Bekannter mehr da ist. Die Fußballertruppe, mit denen ich da zusammen war, die hat sich ja dann in ganz Deutschland irgendwo aufgelöst und aber jedenfalls fest in Kreuz selbst oder kann er mehr ansässig am Schluss.
Roland, jetzt hast du, ich habe nachgezählt, rund 30 Tore in deiner Karriere gemacht. Und wahrscheinlich werden jetzt alle sagen, das Tor gegen die Bayern war das Schönste. Hast du zufällig auch ein anderes Lieblingstor oder redest du auch gerne über andere Spiele, die du in deiner Karriere vielleicht auch entschieden hast?
Ja, für mich ist nach wie vor eins von den schönsten Tore, wo ich gemacht habe. Das war mein erstes Jahr, wo ich zu den Senioren gekommen bin. Das war in Eching, damals Bayernliga noch. Und das war, keine Ahnung, ziemlich eins von den ersten Spiele von mir mit. Da habe ich mir den Ball im Mittelfeld geschnappt und habe Solo hingelegt und dann mit meinen schwächeren rechten Fuß vor 20 Meter den Ball dann irgendwo reintauschen. Das war natürlich für mich gerade das erste Tor dann, war eins, wo ich eigentlich nie vergessen werde, muss ich sagen.
Und den hätte Oliver Kahn wahrscheinlich auch nicht pariert, so wie du es gerade
Den
beschrieben
kann ich
hast.
sicherlich auch nicht variieren.
Aber hat den irgendwer mit der Kamera aufgenommen, diesen Treffer, oder ist der jetzt?
Ja, der hat damals im bayerischen Fernsehen, hat immer Blickpunkt Sport, Bayern am Samstag, oder wie es geheißen hat. Und die haben dann immer so Berichte über bayerische Vereine gebracht und da war das Tor dann irgendwie zu sehen. Ja.
Ja, da müssen wir mal schauen, dass wir den Treffer finden und in unsere Shownotes packen, damit man sich das schönste Tor deiner Karriere dann auch nochmal in
Ja.
aller Länge anschauen kann. Roland, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast in das Frankenstadion, in die 43. Minute. Der vielleicht größte Treffer deiner Karriere, was zumindest jetzt mal den Gegner angeht. Und
Ja.
alles Gute für die Zukunft und wir werden jetzt noch ein bisschen weiter quatschen, aber ganz, ganz lieben Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wünsche euch auch alles Gute.
Ja, Roland, ganz bescheiden.
Sehr angenehmer Gesprächspartner. Also überleg mal, wie viele Leute durchgedreht werden, wenn sie ein Tor gegen Oliver Kahn, gegen den FC Bayern machen. Das Tor, die werden danach ja sonst was gemacht. Und er hat dann wirklich, also das hast du ihm ja auch eben gerade gesagt, er hat dann die Verantwortung für die Familie übernommen und hat eben dann den Hof übernommen. Und das ist, das wusste ich auch nicht. Und das ist wirklich, ja, ist eine ganz tolle Geschichte, wirklich.
Ja, und dass er so beiläufig dann erzählt, ich glaube, das war Lothar Matthäus,
Ja,
der so durchs
nachdem er
Blickfeld gelaufen
Jorginho
ist.
keine Chance gelassen hat, dann
Ja.
war er nochmal zum zweiten Weltmeister. Ja, verrückt.
Ja, also Ergebnisse und Sensationen bekommen natürlich nochmal viel mehr so Unterbau, viel mehr Emotionen, wenn du dann eben auch, so wie jetzt im Fall mit Roland, nochmal über die gesamte Geschichte sprichst, aber dann auch erfährst, wie es dann so weiterging. Und das ist ja komplett normal und fernab von Fußball eben auch sind das dann Entscheidungen, die er getroffen hat, die natürlich ihn auch als Charakter nochmal besonders hervorheben.
Ist ein bisschen schade, finde ich, dass durch diese Fusion damals so ein kleines bisschen die Geschichte, ich will nicht sagen verwischt wurde, aber dass es so ein bisschen so einen kleinen Knick bekommen hat, finde ich so im Nachhinein. Weil heute würde ja niemand bei Greuther Fürth sofort sagen, Greuther Fürth, das ist doch ein Teil von dem Verein, der damals so, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also eigentlich ganz schön, dass dieser Verein sich dann nochmal neu gegründet hat oder wieder gegründet hat.
So ist es. Und Helmut Hack hat natürlich da eine ganz große Rolle gespielt, der natürlich auch in der ganzen Region als Macher, als Geschäftsmann natürlich irgendwo auch den Fußball, gerade bei Greuther Fürth in den letzten Jahrzehnten eigentlich geprägt hat.
Denn das ist ja auch eine Sensation, als Greuther Fürth immer mal wieder in der Bundesliga
so
gewesen
ist es,
zu sein,
genau.
Oder? Also wir reden von Frank Schmidt und Heidenheim, ja, Greuther Fürth ist nicht weniger beeindruckend.
Ja.
Also klar, dann war dann hier mal Geld von Karstadt Quelle, dann gab es das Playmobil-Stadion und so weiter. Also ein bisschen Geld war da, aber natürlich viel, 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 viel weniger als bei Leverkusen, Dortmund, Bayern und sonst wo, und dass sie trotzdem immer wieder da sind und trotzdem immer wieder auch geärgert haben, also das ist schon beeindruckend.
Und dass du da den Chef dann auch anrufen kannst, ne, sagst, Chef, wir haben die Bayern geschlagen.
Ich mach morgen Homeoffice.
Ja, ich mache morgen Homeoffice. Ich hab ein bisschen Bayern-Dusel, glaube ich, also ich fühle mich nicht so gut. Aber auch das, dass er am nächsten Tag, auch wie undankbar, dann wachst du echt mit einem Mega-Helm auf.
Und dann rufen die Eltern hoch, Roland, Telefon.
Ja, komm mal runter, da ist jemand von der Zeitung.
Ja,
und
ja,
der hat auch eine Kamera dabei.
Ja, genau. Oh, ja,
macht
sich jetzt mal
schick.
Ne? Ja, genau. Oh nein.
Ja, für die Bayern ist es dann in dieser Saison, kann man natürlich am Ende des Tages auch sagen, es war, glaube ich, so eine der schlechtesten Saisons, die die Bayern so in ihrer Vereinsgeschichte dann auch abgeliefert haben. Also sie wurden dann nur Sechster.
Ui.
Und haben damit mit viel Glück dann doch noch den Sprung in den UEFA Cup geschafft, weil eben Borussia Mönchengladbach den Pokal am Ende gewonnen hat, den DFB-Pokal gegen
Wolfsburg.
Der letzte
Titel der Gladbacher, genau, damals noch mit Effenberg und Martin Darlehen im Finale, genau.
Und die Bayern sind dann hochgerutscht und es kam dann dieses sehr berühmte Zitat von Franz Beckenbauer zustande, der den Wettbewerb dann als Cup der Verlierer
in der
betitelte.
Zeit war's. Ja, ja.
Und die Bayern natürlich dann so völlig unter ihrer Würde dann nur, sagen wir, in der kleineren Champions League dann spielen durften. Lass uns noch mal kurz auf Vestbergs Greuth eingehen, denn natürlich habe ich eben schon bei Roland angedeutet, alles, was du danach so an Stimmen bekommst, wir haben ja auch schon den Trainer gehört, das war alles schon sehr souverän. Und auch da war die Ausgangslage eigentlich sehr rosig, denn sie hatten in der Regionalliga Süd, hatten sie vor diesem Pokalspiel bereits zwei Siege eingefahren.
Stimmt, Matthäus hatte ja gesagt, die sind gut in die Saison gestartet. Stimmt.
Der Trainer bezeichnete sie auch als den FC Bayern der Regionalliga. Es war also logisch, ne? Und auch abzusehen, dass dann der TSV auch den deutschen Rekordmeister weghaut.
Wie erklären Sie denn so diesen Erfolg? Der kann ja nicht nur durch Zufall zustande gekommen sein.
Nein, wir sind im Moment relativ gut drauf. Wir sind gut in der Regionalliga gestartet, stehen hinten sehr solide. Ja, wir sind in Bayern in der Vorbereitung 14 Tage voraus. Das mag sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Ja, und das Publikum hat uns super unterstützt. So hat eins das andere gegeben. Und ja, ich denke, gar nicht mal unverdient 1-0 gewonnen.
Alte Scheiße. Was
Rainer Wirsching, ja, abgezockt, oder Ende.
Wer war das?
Rainer Wirsching.
Wir sind den Bayern 2 Wochen in der Vorbereitung voraus.
Ja.
Ja, ja, genau. Aber ihr wärt so bei FIFA irgendwie 30 Talentpunkte hinten dran. Also, es ist ja Wahnsinn, wie locker er das hier.
Du rechnest eigentlich mit Stimmen. Es ist absoluter Wahnsinn,
ja,
was hier
Sensation,
passiert. Wir haben
Wunder.
Nie daran geglaubt oder irgendwie Bierdusche ohne Ende. Und dann steht er da und redet so, als hätte gerade Bochum gegen Darmstadt gewonnen.
Ich hätte gerne seine Stimmen gehört nach dem Sieg gegen Homburg, weil das war ja noch souveräner. Und dann, ja, wieso, ist doch klar. Die sind ja eine Liga unter Bayern. Ist doch klar, dass wir die hier abschießen. Ist doch klar.
Absolut.
Was ich ein bisschen schade finde, du hast eben gesagt, nur knapp über 3000 Zuschauer in der zweiten Runde dann gegen Homburg. Da siehst du, Erfolgsfans, ne? Bei Vestbergs Greuth. Gegen die Bayern ist die Bude voll und gegen Homburg komm 3000.
Ja, ich frage mich auch, wer das damals übertragen hat. Ob das ZDF dann gesagt hat, nee.
Normalerweise zeigen wir immer die Bayern. Jetzt sind die Bayern raus. Dann zeigen wir den FC Bayern der Regionalliga.
Ja, genau, ja.
Ich weiß es nicht.
Aber vielleicht konnten sie dann einfach da im Stadion nicht so viele Kameras anbringen. Aber ja, gute Frage. Hätten wir ihn eigentlich nochmal eben fragen sollen. Aber er war ja auch nicht dabei. Insofern, ja,
stimmt. Wenn, schade eigentlich.
Wenn Roland nicht im Stadion
ist. Er hätte 100 pro den Elfmeter geschossen, ja. Auch in der nächsten Runde gegen Wolfsburg dann.
Ja, Bayern und Pokalsensation hat ja auch eine kleine Tradition. Also es gibt ja noch den Namen Weinheim. Das war, glaube ich, 3 Jahre zuvor.
Oh, das habe ich nicht auf dem Schirm. Echt? Okay.
Da sind sie auch ausgeschieden. Und dann gab es, glaube ich, noch im Jahr 2000 gegen Magdeburg, also auswärts dann.
Ja, und einmal sind sie doch auch gegen Aachen raus, das weiß ich noch. Und einmal sind sie auch, musste ich neulich erst wieder dran denken, weil...
Und einmal noch.
Da sind sie doch gegen, was war das, Burghausen oder so? Da war Manuel Riemann, noch ein ganz, ganz junger Keeper. Es ging bis ins Elfmeterschießen. Und Riemann war, ich meine, der ist ja heute immer noch vollkommen verrückt bei den Bochumern und war damals auch wirklich vollkommen, also der war wirklich wie so ein HB-Männchen ist er in die Luft gegangen und hat dann im Elfmeterschießen, glaube ich, sogar auch einen gehalten, aber Kahn halt irgendwie ein, zwei mehr und deswegen sind sie dann weitergekommen. Aber du hast recht, jetzt wo wir mal so nachzählen, es gab doch auch ein, zwei Ausrutscher der Bayern, hatte ich gar nicht mehr so im ersten Moment auf dem Schirm. Außerhalb von Westenbergs
Kreuz. Ist so richtig blöde, wenn dir das dann zweimal passiert in deiner Karriere, also angenommen als Spieler und als Trainer.
Mhm.
Der junge Markus Babbel hatte damals in der Abwehr gestanden, war einer der Neuzugänge und hatte natürlich diese Schmach erstmal zu verarbeiten. Hat jetzt seiner Karriere nicht geschadet, muss man auch sagen. Aber als Trainer, das war die Verbindung, die ich dann in der Recherche sofort aufgebaut habe.
Du Fuchs.
Berliner AK 07 ist
Hoffenheim.
Ist auch so eine Mannschaft,
mit dem
die du immer mit einem Pokalwunder in Einklang bringen wirst.
Und da war Markus Babbel Trainer bei Hoffenheim?
Bei der TSG Hoffenheim, ja.
Stark. Das war doch Tim Wiese, der da wirklich auf allen Vieren dem Stürmer vom Berliner AK hinterhergerobbt ist quasi, als der an ihm vorbeigelaufen ist. Das war krass.
Ja.
Da, kurze Zeit später gab es dann, glaube ich, auch Trainingsgruppe 2. Also das war das Kapitel Tim Wiese bei Hoffenheim ist eigentlich auch nochmal eine eigene Folge. Eigentlich ist Tim Wiese eine eigene Folge. Aber
naja. Ja, mit Trainingsgruppe 2 und diesem Karnevalskostüm damals mit Wiese, denn mit
Tobias Weiß,
die sind noch beide als Neandertaler gegangen.
Ja,
habe ich
hier
auch schon tausendmal irgendwann mal untergebracht, aber immer noch
die Aussagen, die Tim Wiese in den vergangenen Wochen und Monaten getroffen hat, die gingen auch hart in Richtung Neandertaler. Das nur mal so nebenbei. Aber interessant, dass Markus Babbel einmal Westenbergs Kreuz erlebt hat und dann Berliner AK erlebt hat.
So gesehen werden wir dieses Pokalwunder jetzt, sagen wir mal, in unseren Nachholspiel-Vitrinenschrank packen.
Mhm.
Folge 175. Besonders schön fand ich heute, dass wir mit Roland ja irgendwo sehr lange gequatscht haben und sich das eben auch alles sehr unaufgeregt nach vielen, vielen Jahren immer noch anfühlt.
Und übrigens hatte er auch auf mich jedenfalls nicht den Eindruck gemacht, so, ha Mann, ich wäre so gern irgendwie, keine Ahnung, wenn da jetzt noch irgendwer angerufen hätte am nächsten Tag, dann wäre ich nochmal in die zweite Liga gewechselt. Und das finde ich immer sehr angenehm, dass dann nicht dieses, wäre doch bloß, hätte ich doch bloß, er hat nämlich nicht gesagt, ich hätte den Elfmeter gegen Wolfsburg geschossen, das habe ich jetzt gerade gesagt. Also es war wirklich sehr, sehr sympathisch und sehr bei sich.
Und das Ganze kannst du auch auf den Verein übertragen. Wenn du auf die Homepage gehst vom TSV Vestenbergskreuz, dann siehst du Erfolge.
Mhm.
So, und das ist relativ einfach, aber auch stringent aufgeführt. Also 1975 C-Klassenmeister, dann kommt irgendwann 1986 DFB-Bezirkspokalmeister.
Ja.
Dann haben wir 1992 Bayernliga-Vizemeister.
Ja.
Ja, und dann kommt irgendwann eben so, deutschen Meister im Pokal rausgehauen. So, ne? Aber ist es auch nicht mit riesigen Fotos hinterlegt, ist auch nicht wie eine Schrift, die so aufleuchtet, rot
weißt,
oder so.
Weißt du, was ich machen würde, wenn ich der Chef wäre von der Internetseite von denen? Ich würde einfach so TSV Westenbergs Kreuz, dann klickt man da drauf und dann ist nur ein Satz, den musst du dann so wegklicken, um auf die wirkliche Seite zu kommen. Da steht dann, ja, wir sind's. Weil jeder ja mit diesem Namen dieses eine Spiel verbindet, dass man immer gleich so sagen kann, ja, genau, wir sind's. Dann klickst du da drauf und dann kommst du auf die Seite. Aber finde ich ja total sympathisch, dass man da auch sehr bescheiden ist.
Ja, jetzt hätte ich gerne Marius Einschätzung noch gehabt.
Von Bayern damals. Ja, im Stadion war er nicht, so viel, da bin ich mir sehr, sehr
sicher. Ja, aber wahrscheinlich mit Bayern-Bettwäsche dann so auf der Couch.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, heiße Milch mit Honig und dann muss er erstmal getröstet werden, ne?
Ja, aber es mussten einige getröstet werden.
Ja, das glaube ich auch.
Was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, dass Frank Schmidt in dieser Truppe dabei war. Das fand ich, das finde ich beeindruckend, weil für mich, Frank Schmidt, das ist ja auch die Geschichte, ne, irgendwie 200-300 Meter entfernt vom Stadion, im Krankenhaus geboren, also im Stadion von Heidenheim, 200-300 Meter davon entfernt ist das Krankenhaus, in dem er zur Welt kam. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst oder gedacht, dass er auch mal außerhalb Heidenheims gewirkt hat. Das finde ich total skurril, dass er da dabei war. Und dann die Unaufgeregtheit, mit der unser Gast heute dieses Spiel und seine Rolle hier dargeboten hat.
Ja.
Hast du bei der Recherche irgendeinen Aha-Moment erlebt? Vielleicht auch Frank Schmidt?
Ja, Frank Schmidt war schon ein Aha-Moment, aber dann natürlich auch...
Und die Frisur von Harry Koch natürlich.
Die Frisur von Harry Koch, ja. Also liebe Grüße an Wolfgang Rolf. Also das,
und Wolfgang Petri.
Das, die drei in einer Reihe.
Harry, wenn du, und die Wolfgangs.
Wenn du mir was zum Geburtstag schenken möchtest, die drei in einer Reihe.
Das ist bald, ne, Hans?
Ja, dann, ja. Ja, dann kann man auf jeden Fall...
Oh Mann, ey. Ja, nee, wirklich eine ganz tolle Folge.
Ja, und noch ganz liebe Grüße nach Vestenbergskreuth.
Grüße natürlich nicht nur an Roland, sondern auch an Mario und an Matthias Stach.
Ja.
Die jetzt wahrscheinlich irgendwo in Unterföhring, Paris sitzen und Roland Garros betreuen. Jungs, vielen, vielen Dank für die Grußbotschaft. Und nächste Woche, liebe Leute zu Hause, ist Mario wieder hier mit uns dabei. Großes Roger Federer-Ehrenwort. Dann Folge 176. Hans, hast du noch was zu sagen?
Ja, ohne Mario geht gar nichts.
Ohne Mario geht gar nichts. Höchstens eine Folge. Oder vielleicht auf zwei.
Vielleicht auf zwei.
Tschüss.
Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.